Dankeschön. Wäre schön, wenn ihr die Karte ausfüllt. Wir zeigen das jedes Mal hier im Gottesdienst. Einige können es schon mitsprechen, aber es ist uns immer ganz wichtig, weil das entscheidend ist, persönlich in den Kontakt zu kommen. Und vielleicht sind Leute hier, für die das heute ein Moment wäre, zu sagen, ich war schon dreimal hier, aber jetzt fülle ich die Karte mal aus, ich mache mir Gedanken, was meine Rolle in der Gemeinde sein könnte, was ich hier vielleicht auch persönlich brauche. Und die übers Internet zuschauen, haben natürlich sowieso alle elektronischen Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich weiß, dass sich jetzt einige fragen, was macht der schon hier oben zu diesem Zeitpunkt? Wo bleibt der Lobpreis? Warum steht der Prediger jetzt auf der Kanzel? Das ist ja interessant, wir haben ja gar keine Liturgie, aber wir haben schon auch so ein paar kleine Gewohnheiten, die uns Halt und Sicherheit geben in so einem Gottesdienst. Und dazu gehört, dass man weiß, wann der Lobpreis kommt, worauf man sich schon mal so beim Kontaktkartenvideo einstimmen kann. Und dass die Predigt danach kommt. Ich hoffe, dass ihr das aushaltet, dass wir das heute mal anders machen. Wir reden ja über Gewohnheiten. Wenn du möchtest, kannst du vielleicht die erste Folie schon mal zeigen von der Präsentation. Du musst die dann nachher zwar noch mal ausblenden. Wir reden ja in dieser Predigtreihe im Moment in God at 12 über Gewohnheiten. Mit dieser Gewohnheit möchte ich also heute mal ein bisschen brechen, weil es um eine andere Gewohnheit heute Morgen gehen soll. Und das hat mit dem zu tun, was hier auf dem Tisch steht, mit der Gewohnheit von Christen, das Abendmahl miteinander zu feiern. Die gute Gewohnheit des Abendmahls. Und ich habe mir so gewünscht für heute, und ich freue mich, dass die anderen im Team sich darauf eingelassen haben, dass wir heute das Abendmahl wirklich mal ganz ins Zentrum dieser anderthalb Stunden stellen, dass wir wirklich sagen, das machen wir jetzt hier. Wir feiern vor allen Dingen mal zusammen das Abendmahl. Wir brechen das Brot zusammen, weil das etwas Gigantisches ist, etwas Großartiges ist. Manchmal ist es so, dass es Gottesdienste gibt, hier habe ich das nicht so oft erlebt, wo man so merkt, irgendwie das Abendmahl, okay, das müssen wir jetzt auch noch feiern, ist ja irgendwie jetzt dran und es gibt eigentlich ganz viel Programm und irgendwo dazwischen wird nochmal das Abendmahl so eingeschoben und man merkt, das ist irgendwie so etwas, womit vielleicht gar nicht alle was anfangen können und das ist ja auch verständlich, denn so ganz von alleine erklärt sich das ja nicht, was wir hier machen, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern. Ich wünsche mir sehr, dass es heute anders ist und dass wir uns einfach nochmal die Chance geben, ganz neu zu verstehen, was das bedeutet und ganz intensiv zusammen dieses Abendmahl zu feiern. Das macht ihr ja alle zusammen. Das ist keine Frontalveranstaltung, das Abendmahl feiert man als Gemeinde zusammen und darauf könnt ihr euch heute freuen, das ist das Entscheidende. Wir gehen zusammen an den Tisch des Herrn und ich möchte das mit euch zusammen einfach mal durchgehen und zwar so, dass ich jetzt ein bisschen was sage. Und dann, keine Sorge, kommt der Lobpreis, dann sind wir aber schon ein bisschen eingestimmt und gehen mit dem Lobpreis auf das Abendmahl zu, dann sage ich vorher nochmal was und dann werden wir das Abendmahl natürlich hier zusammen feiern. Ich habe euch hier mal diesen Liedtext hingestellt, das funktioniert ja gerade nicht, vielleicht kannst du einmal weiterklicken auf die nächste Folie. Kommt an den Tisch seiner Gnade. Das ist ja ein Vers aus einem Lied, das jedenfalls in der deutschen Fassung von Martin Pepper stammt. Kommt an den Tisch seiner Gnade. Folget der Einladung Jesu. Ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung. Trinkt von dem Blute des Lamms. Folget der Einladung Jesu. Ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lamms. Ich lese euch jetzt mal die Klassiker vor, die viele von euch kennen. Was sagt die Bibel über das Abendmahl? Ihr dürft zuhören oder auch einfach mitlesen. Ich lese euch die Einsetzungsworte vor aus dem Lukasevangelium, aus Kapitel 22. Da heißt es in Vers 14, als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und dann heißt es in Vers 19, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das machen wir heute. Dieser Bitte von Jesus kommen wir heute nach. Und der Apostel Paulus schreibt darüber im 1. Korintherbrief im Kapitel 10 Folgendes. Kapitel 10, Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Und im nächsten Kapitel sagt Paulus: Ich habe von dem Herrn empfangen, Kapitel 11, Vers 23, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl, und er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir machen das in drei Schritten, und ich sage ganz kurz etwas, bevor wir dann in den Lobpreis gehen und uns vorbereiten, darauf an diesen Tisch zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, das ist auch nicht so wichtig, aber das Erste, was auch die Botschaft dieses Liedes war, das ich gerade schon vorgelesen habe, ist: Das ist vor allen Dingen mal eine Einladung von Jesus, mit ihm sich an einen Tisch zu setzen und mit ihm gemeinsam zu essen. Und es gibt so ein gigantisches Wort aus den Evangelien, taucht in allen drei Evangelien auf, Markus, Matthäus und auch im Lukas-Evangelium bei den drei Synoptikern. Da heißt es über Jesus aus dem Munde seiner Gegner: Er isst mit den Zöllnern und Sündern. Als Jesus Levi oder Matthäus, den Zöllner, berufen hat, ihm nachzufolgen, sein Jünger zu werden, da macht Matthäus ein großes Fest, und an diesem Fest, zu diesem Fest kommen viele Zöllner und Sünder. Es waren viele und sie folgten ihm nach, heißt es dazu im Markus-Evangelium. Und dann kommt diese Frage: Warum isst er mit den Zöllnern und Sündern? Und das ist das Gigantische an Jesus. Er isst mit den Zöllnern und Sündern, mit dir und mit mir, mit Leuten, die ein perfektes, glückliches Leben scheinbar führen. Levi war vielleicht so einer, der war nicht krank, der war nicht kaputt, der wusste sich zu helfen. Es war ein erfolgreicher Kollaborateur, und Jesus sagt: Folge mir nach. Und viele andere haben diesen Schritt auch getan. Auch viele, die krank waren, viele, die innerlich kaputt waren. Und Jesus lädt uns an diesen Tisch ein. Und es gibt in der Bibel so viele Bilder dafür, so viele Geschichten, die diese Einladung zum Ausdruck bringen. Eine der schönsten Geschichten steht im Alten Testament bei David, bei dem König David, als er noch nicht der König war, als er noch ein verfolgter Rebell war. Da gibt es so einen Moment, wo er flieht, wo er auf der Flucht ist und sich zurückzieht in eine Höhle Adullam. Und da heißt es dann, dass zu ihm kam seine Familie, aber auch jeder, der ein Problem hatte. Jeder, der beschwert war, jeder, der zornig war, jeder, der in Schulden steckte, traf sich bei David, und er wurde ihr Anführer. Und das ist das, was Jesus bis heute macht. Er ist in dieser Welt nicht der sichtbare König, das war David damals auch nicht, aber er ist derjenige, der uns einlädt, zu sich zu kommen, egal aus welchem Hintergrund wir kommen. Später, als David König ist und sein Feind Saul, der ihn sein ganzes Leben bedroht und verfolgt hat, tot ist, da sucht David, ob es noch jemanden gibt aus diesem Hause Sauls, und er findet einen, Mephibosheth, und lädt ihn ein, zu sich an seinen Tisch und sagt zu dir, ich lade dich ein an meinen Tisch, ich möchte diese Versöhnung und du sollst hier essen wie einer von den Königssöhnen. Gott lädt uns an seinen Tisch ein und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was das in seiner vollen Tiefe bedeutet. Einmal in der Zeit Moses wurde Mose auf den Berg gerufen, auf den Berg Gottes, und er sollte 70 Älteste mitbringen. Und diesen Leuten wurde es gegeben, dass sie tatsächlich die Gegenwart Gottes spüren und sehen konnten. Und dann heißt es, und sie aßen und tranken und schauten Gott. Das hat immer etwas mit Essen und Trinken zu tun in der Bibel. Da geht es nicht nur um das Essen und Trinken, sondern um die Gemeinschaft, die sich darin verwirklicht. Und Jesus hat, wenn er über das gesprochen hat, was der Kern seiner Botschaft war, das ganz häufig ausgedrückt mit diesem Bild davon, dass Leute an einen Tisch eingeladen werden. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt, macht der Vater ein Fest und lädt zu diesem Fest ein, auch den älteren Sohn. Und deswegen ist diese Einladung an diesen Tisch immer auch ein Vorgeschmack auf das Fest, das Gott noch mit uns feiern will, das Gott noch mit dieser Welt feiern will. Die Welt sieht so schrecklich aus. Wenn wir im Moment die Nachrichten hören, man ist einfach ratlos. Der ganze Streit, die ganzen Konflikte, das ganze Elend. Und Gott möchte mit dieser Welt noch ein Fest feiern. Und er sucht Leute, die bereit sind, für dieses Fest zu arbeiten, die daran mitzuwirken. Und er sagt, und wir feiern auch auf dem Weg schon miteinander. Und deswegen lade ich euch ein an diesen Tisch. Deswegen haben wir gelesen, der Kelch, den wir trinken, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Wir sitzen zusammen an diesem Tisch, weil Gott uns einlädt, für diese neue Welt zu arbeiten und an diese neue Welt zu glauben. Und ich weiß nicht, aus welcher Situation du jetzt an diesen Tisch gehst. Statistisch gesehen sind hier vielleicht ganz wenige Leute, für die das ganz neu ist und die zum ersten Mal begreifen, was das überhaupt bedeutet. Das Lobpreisteam kann jetzt schon mal nach vorne kommen. Und dann lade ich dich ein, diese Zeit des Lobpreises jetzt zu nutzen, darüber nachzudenken. Und dich einladen zu lassen, vielleicht zum ersten Mal an diesem Tisch und das nochmal ganz neu zu hören, ja, er ist mit den Zöllnern und Sündern. Und statistisch wird es hier noch eine größere Gruppe von Leuten geben, die kommen hierhin als Christen, aber mit relativ leerem Herzen, relativ gelangweilt, aus Gewohnheit, gestresst. Die Gedanken sind eigentlich ganz woanders. Und dann sind diese Lieder, die jetzt kommen, auch eine Chance zu sagen, ja, das ist alles wahr, das ist alles wichtig, da kann ich überhaupt nichts dran ändern. Aber jetzt gibt es eine Einladung, die Jesus ausspricht an seinen Tisch. Und dann mach dich bereit und nutze die Zeit, dich zu diesem Tisch einladen zu lassen. Und ich möchte mit euch jetzt ganz wenige Verse lesen, aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs. Da heißt es in Vers 10, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen werden, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Jesus ist der Mann, der mit den Zöllnern und Sündern ist, auch mit dir und mir. Und wenn wir jetzt an diesem Tisch stehen, dann stellen wir fest, dass dieser Tisch ein Altar ist. Das war immer so. Im ganzen Alten Testament. Jeder Altar, auf dem ein Opfer dargebracht wurde, war eigentlich ein Tisch, ein großer Steintisch. Und die Idee war auch damals immer schon, an diesem Tisch essen Menschen und an diesem Tisch wird Gott etwas dargebracht. Wenn Leben genommen wird, wenn ein Tier stirbt, ist es eigentlich ein schwerwiegender Eingriff. Heute ist uns dieses Bewusstsein oft ganz verloren gegangen. Aber damals war das für die Menschen viel klarer und viel spürbarer. Und da stellt sich immer die Frage nach der Schuld, nach der Vergebung. Und jedes dieser Opfer war gedacht auch als stellvertretendes Opfer für die Menschen, die um diesen Tisch saßen. Und die wussten, wir sind an dem, was diese Welt kaputt macht, mit Schuld. Wir haben daran mitgewirkt durch unsere Taten und durch unser Sein. Und dieses Opfer ist ein Stück Stellvertretung, ein Sündopfer. Und deswegen ist das nicht einfach nur eine nette Party von fröhlichen Menschen, die sich treffen an diesem Tisch und ganz anders leben wollen, weil Jesus sie dazu eingeladen hat. Jesus ist so durch diese Welt gegangen. Er hat mit den Zöllnern und Sündern gegessen, er hat im Haus des Pharisäers gegessen, er hat 5000 Leute satt gemacht bei der Speisung der 5000, er hat im Haus von Maria und Martha gegessen, er hat viele Geschichten erzählt von Festen, von Einladungen, von Hochzeiten. Und dann kam der Moment, wo Jesus seinen Jüngern sagte, das alles braucht noch mehr, das alles braucht, dass ich ans Kreuz gehe. Und wie schwer war das für die Jünger zu verstehen? Und das bleibt ein Geheimnis, mit dem haben die Jünger damals gerungen. Und wenn wir an diesen Tisch eingeladen sind, dann lädt uns das ein, uns diesem Geheimnis immer wieder neu zu stellen, was das bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ihr habt das gehört am Anfang, als ich das vorgelesen habe, wo Paulus den Korinthern das nochmal neu erklären will, die wirklich mit ihrem Abendmahlfeiern total auf die falsche Bahn geraten waren. Und er sagt ihnen, ich habe das von Jesus selbst empfangen. Er war ja ein Apostel, der selbst diese Offenbarung empfangen hatte. Das hatte ihm Jesus noch einmal selber gesagt, nicht nur durch andere. Und er sagt zu den Korinthern, Jesus nahm in der Nacht, in der er überliefert wurde, das Brot. Das war nicht einfach irgendein Abend. Das war die Nacht, in der Jesus überliefert wurde. Und ihr habt gehört, was er zu seinen Jüngern in dieser Nacht gesagt hat. Ich habe mich danach gesehnt, mit euch noch einmal an diesem Tisch zu sitzen und Gemeinschaft zu haben. Die Tiere im Alten Testament wurden immer wieder geopfert. Der Hebräerbrief sagt, das hat im Grunde ja nichts geholfen. Es war eigentlich nur ein Erinnern an die Sünde. Und dann sagt der Hebräerbrief, aber das, was Jesus gebracht hat, dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, ist das Opfer, das er ein für alle Mal gebracht hat, um das Problem menschlicher Sünde und Schuld zu lösen. Weil er sich dem als Unschuldiger gestellt hat. Und deswegen sagt der Hebräerbrief ganz am Ende, haben wir auch noch einen Altar. Das ist nicht dieser Tisch hier. Das sind auch nicht die vielen Altäre, die du vielleicht irgendwo in Kirchen siehst, die ja zum Teil wirklich großartige Kunstwerke sind. Das können alles nur Hinweise sein auf diesen geistlichen Altar, an dem die essen dürfen, die sich diesem Geheimnis wirklich nähern wollen. Und es geht dabei auch irgendwann nicht mehr nur um das Sündopfer. Das ist so wichtig, dass meine Schuld vergeben ist. Und über diesen Punkt kann und werde ich ja auch nie hinauskommen, darüber nachzudenken und darüber zu staunen, dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat. Aber das Neue Testament spricht mir das ja auch zu. Und diese Schuld ist mir vergeben. Und ich darf an diesem Tisch auch sitzen, um mit dem Vater gemeinsam über diesen Sohn nachzudenken. Und mit ihm über diesen Sohn zu reden. Weil das ist, wofür Gott sich interessiert. Wenn du mit Gott über ein Thema reden willst, wo du weißt, da hat er Gefühle drin, das interessiert ihn, dann ist das sein Sohn. sein geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Gott hat so großen Wert gelegt in dieser ganzen Zeit, wo Jesus auf der Erde war, erniedrigt, unauffällig in einem Winkel der Welt immer wieder zu zeigen, das ist mein geliebter Sohn. Bis hin zu dem Moment, wo er am Kreuz hing, wo er noch einen Menschen gefunden hat, der neben ihm am Kreuz hing, der es noch einmal ausgesprochen hat, dieser Mensch ist unschuldig. Bis hin zu dem Moment, wo es einen verborgenen Jünger gibt, der Jesus vom Kreuz abnimmt, der bis dahin noch nichts gemacht hatte, Josef von Arimathea, und der Mann hat feine Leinwand. Das hat was mit der Reinheit von Jesus zu tun. Und so wird Jesus in dieses Grab gelegt. Und deswegen ist dieser Tisch, dieser Altar, an dem wir hier stehen, eine Einladung, Jesus im Tiefsten nahe zu kommen und mit dem Vater darüber zu sprechen. Denn du wirst das Wesen von Jesus nie anders und nie tiefer verstehen können, als dort, wo du siehst, wie Jesus leidet und ans Kreuz geht. Deswegen sagt Paulus, wir verkündigen den Tod des Herrn. Das klingt erstmal so negativ. Den Tod, warum sagt er nicht auch noch wenigstens dazu und die Auferstehung? Ja, natürlich auch die Auferstehung, dies Blut und dieser Kelch. Sie künden deinen Tod und deine Auferstehung. Aber Jesus ist da am tiefsten zu erfahren und am tiefsten zu verstehen, wo er ganz tief in das Leid geht und wo er alles auf sich nimmt und selber dieses Opferlamm wird. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt an diesen Tisch gehen dürfen. Ich habe euch nochmal diesen alten Liedvers hier aufgeschrieben von Martin Pepper. Danke, Helga. Von Martin Pepper. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Und ich bete an, ja, ich bete an, ich erhebe meine Hände in Anbetung, ich bete dich an. Und drüber steht noch ein ganz alter Liedvers. Herr, lenke unsere Herzen und unseren ganzen Sinn auf deine Angst und Schmerzen und auf dein Opfer hin. Ich glaube, dass Jesus jetzt selbst hier ist. Der Christian wird jetzt das Brot austeilen. Aber er macht das nur in Stellvertretung für Jesus, der uns selbst an diesen Tisch einlädt. Und der uns einlädt in die Gemeinschaft mit dem Vater, um dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, ganz tief zu verstehen. Bitte schön, Christian.
Ja, ich freue mich darüber, dass wir an den Tisch des Herrn kommen dürfen, dass wir zum Opferaltar kommen dürfen. Und so stark dieses Bild ist, dieses Bild vom Opfer, wenn wir das so in uns aufnehmen und verstehen, dass Jesus bereit war, dieses Opfer für dich und für mich zu bringen. Ulrich, du hattest eben schon die Verse aus Korinther gelesen, die man oft hört beim Abendmahl. Ich möchte heute im Vorlauf Verse lesen aus Römer 5. Römer 5, Vers 8 bis 11. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Die Versöhnung haben wir empfangen durch Jesus Christus, dadurch, dass er bereit war, bis ans Kreuz zu gehen. Für dich und für mich ist eine Einladung zu dem Liebesmahl, ist eine Einladung, dass wir kommen dürfen zu dem Opferaltar, dass wir kommen dürfen und dieses Mahl in Gemeinschaft nehmen dürfen. Und ich finde das immer wieder so stark, wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus nicht kommen musste, aber dass er es wollte für dich und für mich. dass er kommen wollte für dich und für mich, um den Weg zum Vater frei zu machen, um uns die Möglichkeit zu verschaffen, dass wir Vergebung empfangen können, um uns die Möglichkeit zu verschaffen, dass wir zum Vater kommen können und Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und das ist, wenn man das so liest in der Bibel, dann ist das ganz klar das Liebesmahl, dass Jesus nochmal seinen Jüngern nochmal zeigte, ein letztes Mal, bevor ich sterben werde, möchte ich mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte mit euch zusammen sein. Ich möchte euch meine Liebe noch einmal zeigen. Und so stark dieser Wert in Gemeinschaft ist, das zu nehmen, dürfen wir das heute Morgen oder heute Mittag auch tun, in Gemeinschaft dieses Mahl zu nehmen. Und das ist was ganz Besonderes, das in Gemeinschaft zu tun und sich dieser Liebe bewusst zu sein. So ein Satz, der mich immer wieder bewegt, wenn ich darüber nachdenke, ist, meine Schuld oder unsere Schuld war groß, aber Gottes Liebe war größer. So seine Liebe ist so groß, dass er nicht vor unserer Schuld Halt gemacht hat, nicht vor dem Kreuz Halt gemacht hat, sondern dass Jesus bereit war, bis ans Kreuz zu gehen. Und großartig ist, dass wir in der Rückperspektive schon wissen um die Auferstehung, um seinen Sieg, um das großartige Ereignis, dass er den Tod überwunden hat und dass er es möglich macht, dass wir zum Vater kommen dürfen. Ich möchte einmal kurz die Abendmahlshelfer darum bitten, mit nach vorne zu kommen. Wir möchten das Mahl nehmen, und zwar möchten wir es heute einmal so machen, dass wir diesen bewussten Schritt gehen, zum Altar zu kommen. Ich glaube, dass das so von unserer Haltung her auch nochmal ganz viel ausdrückt, sich auf den Weg zu machen, zum Altar zu kommen und das Mahl einzunehmen und daran zu denken, was Jesus für uns getan hat. So, dass wir vielleicht gleich einmal aufstehen und hier durch den Mittelgang nach vorne kommen. Man kann dann hier an der Seite, wenn man mag, noch eine Zeit stehen bleiben vor dem Kreuz und noch einfach ins Gebet gehen. Aber dass man ganz bewusst nochmal so um dieses Liebesmahl weiß, um diese Liebeserklärung Jesu, lade ich uns ein, heute Morgen das Mahl zu nehmen. Und Jesus, als er das Mahl zum letzten Mal nahm, steht, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Darlene, würdest du noch für das Brot beten?
Danke, Herr Jesus, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Es ist das Höchste, was du uns hinterlassen hast. Diese Gemeinschaft, die wir pflegen dürfen, um heil zu werden, dich noch besser kennenzulernen, Herr Jesus. Und dass wir wirklich uns freuen, eins das Abendmahl mit dir in der Herrlichkeit zu feiern. Wie groß, wie herrlich wird es sein, bei dir dann Gemeinschaft zu haben. Du möchtest einen jeden segnen, der es einnimmt und zu dem gereichen lassen, wozu du es berufen hast. Amen.
Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Blut. Ich danke dir, dass du bereit warst, bis ans Kreuz zu gehen, dich ans Kreuz schlagen zu lassen für jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir für deine persönliche Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du uns unendlich liebst, mehr als wir es verstehen können. Ich danke dir für dein Blut, was Kraft hat. Ich danke dir, dass es vergossen ist dort am Kreuz. Ich danke dir, dass in deinem Blut Rettung ist. Ich danke, dass wir einzig oder allein die Rettung durch dich erfahren dürfen. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, zu deinem Tisch, zum Altar zu kommen, das Mahl zu nehmen, in Gemeinschaft zu nehmen, in Gemeinschaft mit dir, dass wir dein Sieg am Kreuz, dass wir ihn verkündigen dürfen und dass wir ihn dadurch ausdrücken, dass wir uns daran erinnern und dass wir ihn groß machen, dass wir dich dadurch ehren. Danke dir, dass wir das Liebesmahl nehmen dürfen. Danke dir, dass du uns heute Morgen oder heute Mittag begegnest in dem Mahl. Und ich danke dir, dass wir diesen heiligen Moment wahrnehmen dürfen, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um mit dir nahe zu kommen, um mit dir in Verbindung zu treten, um mit dem Vater in Verbindung zu treten. Ich danke dir für dieses Vorrecht, als Kinder Gottes kommen zu dürfen. Danke, Jesus, für dein Blut. Amen. So, ich lade euch ein, kommt zu dem Altar. Einfach hier einmal durch den Mittelgang durch und nehmt das mal.
Ja, das ist großartig, an diesem Tisch zu sein. Es ist klasse, sich einladen zu lassen von Jesus, zu wissen, er ist mit den Zöllnern und Sündern. Ich darf Teil dieser Räuberbande sein, die sich um den David damals in der Höhle Adullam gesammelt hat, von Leuten, die eigentlich verzweifelt sind, die Probleme haben und die doch spüren, hier ist jemand, der das Leben verändert und der mich reinnimmt in die Gestaltung einer neuen Welt. Und deswegen ist das auch kein trauriges Mahl, auch wenn wir an den Tod von Jesus denken, an sein Leiden, dann spürt man, wenn man dabei ist, das ist nicht traurig, sondern da ist eine ganz große Quelle von Freude darin, weil man spürt, wer Jesus ist und welche Macht und welche Möglichkeiten er hat durch dieses ein für alle Mal vollbrachte Opfer. Die alten Opfer haben immer nur an die Sünde erinnern können. Dieses ein für alle Mal erbrachte Opfer und dieses Brotbrechen, was wir hier zusammen machen, erinnert an die Erlösung und daran, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Dass es sich lohnt, dran zu bleiben bei Jesus. Auch wenn vieles schwierig ist, vielleicht auch in deinem Leben, wenn du schon 1000 Mal hingefallen bist. Wir haben das ja gerade in dem Lied so schön gehört. Vergiss nicht, manchmal fallen wir auch hin. Es lohnt sich, weiterzumachen, weil Jesus da ist und weil er gesagt hat, am Ende wird es dieses Fest geben. Und du und ich, wir sind dazu eingeladen. Und deswegen dürfen wir uns auch dadurch immer wieder neu verwandeln lassen. Wir reden hier über Gewohnheiten. Ich finde, es ist eine großartige Gewohnheit, das Abendmahl zu feiern. Hier in der Gemeinde, ich weiß, manche machen das auch außerhalb. Wir haben ja am Freitag hier auch eine Lobpreiszeit gehabt mit dem Abendmahl. Zum Teil findet es auch in Hauskreisen statt. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu feiern. Für mich ist es das Größte, es in der Gemeinde zu feiern, weil dann alle dabei sind. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, diese Gewohnheit zu pflegen. Und ich bin überzeugt, dass es eine Gewohnheit ist, die auch andere Gewohnheiten in meinem Leben verändert. Und dafür nehmen wir uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Wenn ihr zu Hause vielleicht mal euch die Mühe macht, diese beiden Kapitel, 1. Korinther 10 und 1. Korinther 11, ganz zu lesen. Das machen wir jetzt nicht und das machen wir meistens auch in der Gemeinde nicht. Wir lesen immer so ausgeschnitten die Einsetzungsworte vor. Aber die stehen da nicht so ausgeschnitten, die stehen eingebettet in einen Zusammenhang von Menschen und von einer Gemeinde, in der vieles nicht so war, wie es vielleicht sein sollte. Und es geht in diesen beiden Kapiteln ganz viel darum, wie sich unser Leben und unsere Gewohnheiten verändern, wenn wir so an diesen Tisch gehen, wie das eigentlich sein sollte. Ganz am Ende von 1. Korinther 11 stehen ja diese Gruselworte, wo Paulus sagt, wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht. Das heißt nicht, eine Schwester hat mir nochmal ein sehr schönes Buch gegeben vor einiger Zeit, in dem das auch wunderbar erklärt wurde. Das heißt nicht, dass es um die Frage geht, ob du würdig bist. Diese Frage ist ja schon beantwortet. Wir sind nicht würdig. Und es ist das Wesen von Jesus, an diesen Tisch diejenigen einzuladen, die an sich nicht dafür würdig sind. Er ist mit den Zöllnern und Sündern. Es geht nicht darum, wie du bist, sondern wie du dieses Mahl feierst. Wie du es machst, mit welchem Bewusstsein. Und Paulus sagt sozusagen, wenn ihr das verpasst, wenn ihr das oberflächlich macht, wenn ihr gar nicht wisst, worum es dabei geht, dann lasst ihr die Chancen zur Heilung liegen. Deswegen sind Leute krank, sogar Leute gestorben, sagt Paulus, weil ihr Chancen liegen gelassen habt. Dadurch, dass ihr nicht das Potenzial ausgeschöpft habt, was in diesem Mahl liegt. Nicht, weil das eine magische Handlung wäre, sondern weil mir in dieser Zeit und an diesem Tisch Jesus immer wieder neu begegnen will. Und das gibt die Chance, auch Gewohnheiten zu überwinden, die mich nicht nach oben bringen, die nicht gut sind. In 1. Korinther 10 schildert Paulus viele von diesen Gewohnheiten. Am Beispiel des Volkes Israel. Sie waren gierig, sie haben sich nach den falschen Dingen gesehen. Sie haben Gott versucht. Sie haben geschimpft, da wo sie hätten loben sollen. Und dann sagt Paulus so, und jetzt überleg mal, was in deinem Leben los ist. Überleg mal, wie du dich vielleicht verändern möchtest. Ich glaube, dass wenn wir dieses Abendmahl feiern und Jesus neu sehen, dass das ein Schlüssel dafür ist, uns verändern zu können. Und Paulus sagt dann, du hast in deinem Leben eine ganz große Freiheit. Es gibt dieses wunderbare Wort, dann auch steht ganz unmittelbar dabei, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Du kannst alles machen. Damals in Korinth waren Leute unterwegs, die waren aus einer heidnischen Kultur Christen geworden. Und da gehört es einfach dazu, wenn irgendwo gefeiert wurde, da wurde geopfert. Nicht Gott geopfert, sondern Götzen geopfert. Das war halt so. Das war damals die Kultur. Und die Leute steckten in dieser Kultur drin. Und jetzt stellte sich die Frage, wie gehe ich damit um? Muss ich mich da überall raushalten? Kann ich da überhaupt noch hingehen? Was mache ich, wenn mich einer einlädt? Und Paulus sagt, hey, das ist für dich alles erlaubt. Du musst dir nur überlegen, was nützlich ist. Du musst dir nur überlegen, was zu dir passt. Paulus sagt den Leuten, das ist ja ein Altar, an dem ihr steht, wenn ihr das Brot brecht, wenn ihr aus dem Kelch trinkt. Und dann sagt er, und ihr könnt nicht gleichzeitig an verschiedenen Altären unterwegs sein. Ihr könnt nicht Gemeinschaft an diesem Altar haben und Gemeinschaft mit einem Götzen. Aber das ist deine Freiheit, das ist deine Entscheidung, was das für dich bedeutet. Es ist die Frage, was das mit deinem Gewissen macht. Es ist die Frage, was zu dir passt. Paulus sagt den Leuten nicht, ihr dürft nie mehr zu solchen Partys gehen. Im Gegenteil, irgendwo steht hier in 1. Korinther 10, wenn du da eingeladen wirst, ja, du kannst da hingehen. Du kannst da hingehen. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, so esst nicht, um jenes willen, der es anzeigt, und um des Gewissens willen. Also Paulus sagt den Leuten, du kannst überall hingehen. Jesus ist bei dir. Du bist frei. Darin liegt so viel Kraft, so viel Stärke. Aber achte darauf, wie es mit deinem Gewissen, mit deiner inneren Balance aussieht, und denk auch an die Leute, die in deiner Umgebung sind. An deine Geschwister, an deine Glaubensgeschwister und genauso an die Menschen, denen du begegnest. Und dann wirst du wissen, wo du hingehst und wo du nicht hingehst. Wo du dabei bist und wo, so wie Paulus hier sagt, der Moment kommt, wo du sagst, hey, jetzt bin ich raus. Weil es für mein Gewissen wichtig ist. Oder für das Gewissen von dem, der mir gerade gegenübersteht. Meine Tochter ist ja gerade so in dem Alter. Sie wird ganz viel zu Partys eingeladen, klar. Von gläubigen Leuten, von ungläubigen Leuten und in gewissem Umfang, wenn man so älter ist wie ich, dann ist das mit den Einladungen ja alles ein bisschen gesetzter. Aber das ist ja eine ganz normale Situation. Und Paulus sagt, es ist alles erlaubt. Es ist alles, diese Götzen, das ist ja gar nichts im Vergleich zu Jesus. Das ist alles, das ist nicht so, als wenn da zwei Mächte gegeneinander kämpfen, die irgendwie gleich stark sind. Du musst gucken, auf welcher Seite du stehst. Du bist bei Jesus, du bist sicher, du bist stark. Aber überleg dir, mit modernen Worten gesprochen, was zu deinem Profil passt. Überleg dir, wo du noch richtig bist. Überleg dir, wo du noch aufrecht zu stehen kannst, zu dem, was da abgelaufen ist und wie du da gewesen bist. Ob das für dich erkennbar war, ob das für die anderen auch erkennbar war. Im gleichen Kapitel, etwas vor diesen Abendmahlsworten, sagt Paulus dieses Wort, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Also überleg dir, wo das nicht nur deine Wirbelsäule ist, sondern dein Rückgrat als Christ, das aufrecht bleiben kann, in jeder Situation und in jeder Begegnung, in der du stehst. Und dann hast du diese ganz große Freiheit. Und denk immer an die anderen, an die, mit denen du gemeinsam unterwegs bist, wie sie damit umgehen und was das für sie bedeutet. Was geht für mich? Was geht für die anderen? Und in dem 11. Kapitel des Korintherbriefs, wenn ihr das auch noch lesen wollt, dann werdet ihr feststellen, dass Paulus da eine andere Frage behandelt. Nicht so sehr die Frage, wie gehe ich mit der Umgebung um, mit der Umgebung, in der Menschen Gott nicht kennen, sondern mit einer sozialen Frage. Das Problem bei der Art, wie die Korinther das Brotbrechen damals gefeiert haben, war, dass sie ihre sozialen Differenzen in diese Feier hineingetragen haben. Sie machten das damals in Verbindung mit einem auch tatsächlichen Essen. Es gab also das Brotbrechen, aber das fand in Verbindung mit einem tatsächlichen Essen statt. Und dabei wurden soziale Unterschiede in der Gemeinde überdeutlich. Die einen hatten alles und die anderen hatten gar nichts. Und die, die alles hatten, fanden das irgendwie scheinbar gar kein Problem. Und Paulus sagt, wenn du an diesem Tisch bist, dann wirst du diese soziale Frage nie vergessen können. Und ich glaube, dass das auch eine Einladung ist, uns für uns heute immer wieder zu überlegen, was bedeutet das für mich? Wenn ich von diesem Tisch komme, was bedeutet das für meinen Umgang mit Geld, mit Besitz? Was bedeutet das für mein Miteinander mit anderen Menschen? Und welche Verantwortung habe ich an dieser Stelle? Deswegen heißt es auch im Hebräer 11, als dann der Schreiber des Hebräerbriefs auch über diese Situation spricht, über den Altar spricht, da sagt er dann, es ist gut, wenn ihr da lobt, wenn ihr Opfer des Lobes darbringt. Das ist das christliche Opfer, das es heute gibt. Ihr lobt, ihr preist Gott, aber zu diesem Opfer gehört auch etwas anderes. Und das wird dann mit diesen schönen Worten umschrieben, wohltun und mitteilen. Das heißt, achte auch darauf, wie du Gott dadurch loben kannst, dass du anderen wohltust und dass du mit ihnen etwas teilst, dass du mit ihnen etwas von dem teilst, was Gott dir gegeben hat. Deswegen gibt es Gemeinden, in denen wird das Abendmahl so gefeiert, dass direkt nach dem Kelch und Brot durch die Reihen gegangen sind, geht gleich der Klingelbeutel durch die Reihen. Nicht, weil man die Sentimentalität jetzt gerade in dem Moment besonders ausnutzen möchte, sondern weil man das nach Hebräer 13 als Teil des Opfers begreift, als Teil dessen, was an diesem Tisch passiert. Ich empfange etwas von Jesus und ich empfange auch das Geschenk, wohlzutun und mitzuteilen. Das muss man nicht so machen, wir machen das auch aus guten Gründen anders, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu spüren, dass das auch Teil von Gewohnheit ist, die Gott in meinem Leben verändern möchte. Der Hebräerbrief sagt, es ist gut, wenn an diesem Tisch, wenn durch diese Speise der Gnade mein Herz fest wird. Wenn ich dieses feste Herz habe und wenn ich immer wieder bereit bin, in jeder Situation zu Jesus hinzugehen. Manchmal, sagt der Hebräerbrief, heißt das rausgehen. Manchmal heißt das dahin gehen, wo Jesus ist. Es ist nicht da, wo alle anderen sind. Es ist nicht da, wo es gerade besonders attraktiv zu sein scheint. Jesus ist immer dahin gegangen, wo Gott wollte, dass er war. Und der Hebräerbrief sagt, wenn man so durch diese Gnade Gottes fest geworden ist im Herz, dann hat man auch diese Festigkeit, immer dahin zu gehen, wo Gott mich haben möchte. Und es ist schön, dass wir uns durch diese gute Gewohnheit des Abendmahls dazu einladen lassen dürfen. Ich möchte jetzt noch einmal mit euch beten und diejenigen unter den Segen Gottes stellen, die sagen, ich möchte mich ein Stück prägen lassen von dem, was an diesem Tisch passiert ist. Das soll jetzt kein einmaliges Erlebnis gewesen sein. Und dann gebe ich wieder zurück an euch. Ich lade euch ein, aufzustehen. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns eingeladen hast heute an deinen Tisch. Dass du selbst mit uns Brot und Wein geteilt hast. Danke, dass wir nochmal Zeit hatten, darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass du dieses Opferlamm gewesen bist, dass du dieses ein für alle Mal gültige Opfer bist. Und ich möchte dich für jeden bitten, der jetzt hier war oder der vielleicht auch nur übers Internet zugeschaut hat und weiß, ich möchte mich verändern lassen durch diese Begegnung. Ich möchte dich bitten, dass du daraus konkrete Schritte werden lässt, dass du den Mut gibst, das Gespräch zu suchen, das Gebet mit anderen. Und ich möchte dich bitten, dass heute Menschen zum allerersten Mal ihr Leben mit dir in Verbindung bringen und sich zu dir bekehren. Amen.